Es ist nicht wichtig, was man weiß, sondern was man mit seinem Wissen macht.
Hi und willkommen beim Lektoratspodcast. Ich bin Xenia Wucherer von Equal Rights Lektorat und habe heute Kai-Holger Brassel zu Gast, Autor von All an. Hallo Kai.
Grüß dich. Wie geht's?
Sehr gut, sehr gut. Wir treffen uns ja auch heute recht spät am Tag. Das mache ich normalerweise nicht, sondern eher morgens. Und jetzt bin ich auch sehr aufgeweckt und konzentriert, dank dir.
Ja, haben wir den gleichen Biorhythmus ungefähr.
Ja, stimmt. Also dir geht es dann auch soweit gut?
Mhm.
Okay. Kai, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin 62 Jahre alt, lebe mit meiner Lebensgefährtin seit über 20 Jahren in Hamburg. Da haben wir auch unsere zwei Töchter großgezogen. Ursprünglich komme ich aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum, genauer gesagt, und habe dann Informatik studiert und bis vor 2 Jahren so in Wissenschaft und Wirtschaft als Softwareingenieur gearbeitet.
Spannend. Daher kommen auch die ganzen Insights, von denen wir noch erfahren werden wahrscheinlich.
Ja, hat einen Einfluss, ja.
Was machst du denn sonst noch so neben dem Schreiben? Also außer deinem Beruf, gibt es bestimmte Hobbys?
Also ich höre wahnsinnig gerne Musik, wobei ich festgestellt habe, in letzter Zeit fast immer noch nur noch im Kopf. Also es, ne, es fällt mir die ganzen Sachen so im Kopf ein. Also Musik ist ein wichtiges Thema und Fußball passiv und aktiv, so es noch geht. Wie gesagt, die Kinder sind jetzt halbwegs groß. Das war auch ein relativ großer Teil der Lebensgestaltung. Und deswegen hat es vor 2 Jahren dann so eine Zäsur ein bisschen gegeben bei mir, dass ich gedacht habe, oh, ich mache mal was anderes. Weil 40 Jahre über Programmieren ist dann schon relativ einseitig. So.
Und so bist du dann zum Schreiben gekommen?
Ja, ich habe mir vorgestellt einfach, was ich jetzt so mit 60, weil, wenn man das mal als runde Zahl nimmt, danach eigentlich so noch vorhab. So ab 70 wird es vielleicht schwierig mit so manchen Projekten, die man noch vorhat. Und deswegen hatte ich mir überlegt, da wäre eine gute Zeit, mal so einen Plan zu machen. Und ich habe halt eben verschiedene Ideen, auch so in Richtung Musik mal vielleicht noch, mich ein bisschen weiterzubilden oder mal tatsächlich auch wissenschaftlich noch ein paar Ideen zu verfolgen, die so auf der Wegstrecke liegen geblieben sind. Ein Herzenswunsch war aber auch schon immer gewesen, mal ein Science Fiction zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, das ist das Einfachste, damit fange ich mal an. Wie man sich irren kann.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, und das bei dem Roman
ja,
das, einfach zu nennen.
Hatte sich halt angestaut, ja.
Ich würde jetzt einmal das Buch vorstellen, damit die HörerInnen sich vorstellen können, worauf wir hier die ganze Zeit anspielen. Und zwar lese ich hier einmal den Klappentext vor. Es gibt nämlich tatsächlich mehrere Klappentexte, weil das Buch besteht aus 3 Teilen und wir stützen uns jetzt auf den Klappentext von der Trilogie.
Also das mit den Teilen war mehr so eine, da kommen wir noch ein bisschen drauf, wie man so ein Projekt organisiert oder so, aber eigentlich ist das Buch ein Ganzes und sollte auch nur noch als solches wahrgenommen werden eigentlich.
Okay. Im Jahr 2084 ist der Kampf gegen den Klimawandel und seine katastrophalen Folgen so gut wie verloren. Nur wenige Eingeweihte wissen von der Gefahr, die der Erde noch aus einer ganz anderen Richtung droht. Wenn aber ein kluger Slumbewohner, eine temperamentvolle Umweltschützerin und ein visionärer Systemwissenschaftler zusammenkommen, kann 2x- tatsächlich ein großes Plus ergeben. Mit strategischem Geschick, viel Rechenzeit und der Hilfe eines kleinen Mädchens namens Celeste beginnt der große Umschwung. Aber auch Celeste muss erwachsen werden und keine Utopie ist perfekt. Die Spannung zwischen den Generationen wachsen und Innere stellen sich gegen Äußere. Sind die Maschinellen, die nicht mehr länger nur im Hintergrund wirken, Teil der Lösung oder Teil des Problems? Celeste und ihre Verbündeten jedenfalls setzen alles daran, den hohlen Versprechungen eines vergangenen Fortschritts neue verheißungsvolle Horizonte entgegenzusetzen. Ein politischer und inspirierender Zukunftsroman für alle, die gerne größer und langsamer denken. Ja, das ist der Klappentext. Möchtest du noch irgendetwas hinzufügen dazu?
Also so schön gelesen habe ich ihn noch nicht gehört.
Dankeschön, das ist lieb.
Dann war der Klappentext auch voll. Also man hat ja nicht so viel Platz auf der Rückseite des Buchs. Und deswegen ist es relativ dicht geraten, glaube ich.
du hast dich ja das erste Mal vor einem Jahr ungefähr bei mir gemeldet. Ja, ja, das war irgendwann Ende des Jahres, glaube ich. Mhm. Da war ich gerade mit so vielen Projekten überladen und du wolltest ja recht schnell loslegen. Das heißt, das Lektorat habe ich bei Al-An tatsächlich nicht gemacht. Das war jemand anders. Mhm. Und wir haben jetzt dieses Jahr erst angefangen zusammenzuarbeiten, und zwar an Manuskriptgutachten, und ich habe Kai dann noch beraten inhaltlich und mit Werbung. Kai, magst du kurz beschreiben, wie es zu der Entscheidung kam, nochmal zu mir zu kommen?
Ja, das hängt eben damit zusammen, bisschen auch, wo ich herkomme und wie ich so gewohnt bin zu arbeiten, nämlich so in Projekten. Mhm. Ja, also ich bin jetzt nicht so ein, gibt ja Schriftsteller, die haben dann irgendwie 3 Bücher gleichzeitig irgendwie in der Schublade liegen und arbeiten da irgendwie dran, ein halbes Leben oder keine Ahnung. Also weiß ich wirklich nicht. Also ich hatte gedacht, ich mache das jetzt als Projekt, aber eben als Quereinsteiger, komplett unsicher, kann man das überhaupt? Ich habe mal so eine Kurzgeschichte geschrieben, das ist dann der Prolog geworden, ne, hinterher. Mhm. Und dann dachte ich, okay, also so ganz schlecht ist es nicht, fängst du mal an, das Buch zu schreiben. Ja, ein wichtiger Hinweis für die Zuhörer ist vielleicht tatsächlich, dass man rechtzeitig das Lektorat anfragen sollte, ne?
Genau, ja.
Weil bei mir war es, glaube ich, so 2 oder 3 Monate vorher, weil der erste Teil war dann fertig, und dann habe ich gedacht, gut, jetzt auch booste mal ein Lektorat, ne? Und aber ein halbes Jahr ist der realistischer, glaube ich, ne? Oder was würdest du sagen?
Ja, ja, ich würde auch so sagen, 6 Monate ist am besten. Bei manchen klappt es dann auch schon zwischen 3 und 6 Monaten, aber ich bevorzuge auch 6 Monate.
Ja, und ich hatte halt schon diese Idee, dass, also ich brauche Rückkopplung, ja, das ist ganz klar. Und dann habe ich das natürlich, mit der Familie bin ich auf den Nerv gegangen, mit den Nachbarn, die haben dann auch das Probe gelesen. Dann ist aber natürlich schon klar, dass das nicht professionell ist. Und dann, als der erste Teil dann soweit fertig war, von den 3 Teilen, ja, dann habe ich gedacht, gut, muss mal der Reality-Check kommen von einem Profi, und habe dann eben nach Lektorat gesucht. Und von dir dann eine sehr nette Ablehnung bekommen, was halt nicht ging. Aber eine, wo ich auch merkte, also dass du da auch an dem Thema interessiert bist und so weiter. Mhm. Ne, deswegen. Und ich habe einfach ja dann weiter angeschrieben und bin dann beim Frank Weinreich gelandet, der genauso, also sowas von meine Blase ist, in dem Sinne, dass er genau mein Alter ist. Wir sind 10 Kilometer voneinander aufgewachsen, ja, um uns zu kennen. Und wir haben neulich festgestellt, dass wir zusammen auf der großen Friedensdemo da, 300.000 Leute waren in Bonn damals. Also, und er ist eben auch, also er ist Philosoph, Tolkien-Experte, und hat also mit dem Text, also war für mich sozusagen so eine Sicherheit, dass das jemand ist, also wenn das jemand versteht, dann so jemand, ja. Mhm. So mein Alter irgendwie, kennt auch die Science-Fiction von früher und so weiter. Ne? Das hatte mir so ein bisschen Sicherheit gegeben, und er hat auch super Arbeit gemacht. Das war eine sehr schöne Zusammenarbeit, wo dann sozusagen auch überhaupt er gar keine großen inhaltlichen oder dramaturgischen Probleme gesehen hat, sondern dann vor allem am Stil haben wir dann gearbeitet, ne?
Ja.
Und ich glaube, du hast ja auch einen Podcast gemacht über die verschiedenen Arten von Lektorat. Da gibt es ja 1000 Nuancen.
Ja, genau, ganz frisch draußen.
Ja, und deswegen, das war dann so inhaltlich eigentlich keine großen Änderungen, und dramaturgisch von auch. Ja, und dann ging es halt vor allem um Stil. Und dann habe ich so gemerkt, dass meine Tochter, meine Ältere, die fand das Buch plötzlich auch ganz gut, was sie gelesen hat. Und da dachte ich, ja, vielleicht ist es ja auch für andere Zielgruppen okay. Und dann habe ich gedacht, nachdem das mit dem Lektorat so gut geklappt hat, bei den 3 Teilen und so weiter, jetzt will ich nochmal eine diverse, sozusagen eine andere Meinung von einer Frau, von einer jüngeren Person, ja. Und guck auch gerade mit der Frage, ist es vielleicht nicht nur meine Blase, sondern ist die Zielgruppe vielleicht größer, die man ansprechen kann. Aber dann brauchst du natürlich auch eine andere Rückkopplung, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, dann wäre so ein Buchgutachten gerade das Richtige für eine Zweitmeinung.
Ja, das sind sehr spannende Gedanken, und ich finde das auch sehr mutig, dass du dann dich dann auch nochmal für eine ganz andere Zielgruppe öffnen wolltest. Das ist ja sicher nicht so leicht gewesen, oder?
Ja, wie gesagt, die Sicherheit fehlt natürlich. Wenn ich mir einen dritten oder vierten Roman schreibe, oder ne, dann vielleicht hat man das, aber bei mir war es eben tatsächlich so, dass ich eben die Rückkopplung brauche.
Ja.
Und dann muss man sich das dann immer auch wirklich aber gut überlegen, von wem. Ne? Also, ne, wenn der Nachbar ein Krimi-Leser ist, dann kriegt man halt eine bestimmte Perspektive.
Ja,
dann
ja,
zurück,
das ist
wahr. Ja. Und ich habe dann auch versucht, so in Literaturforen oder Science-Fiction-Foren mich umzutun. Aber das ist natürlich, die haben total Ahnung, aber können dann mal zwei, drei Seiten lesen oder sowas, ja, und sagen dann was dazu. Aber das ist dann schwierig. Da gibt es keinen Arbeitszusammenhang in dem Sinne, ne?
Ja, ja, das ist wahr. Es ist natürlich wirklich viel Zeit, die dann da reinfließt, und das
ja, genau,
ist dann
und dann
schwer,
muss das halt bezahlt werden, und dann
genau.
Ist halt, war das keine Option. Dann, ja, dann habe ich gedacht, die nette Absage, da vielleicht kommen wir dann nochmal zusammen.
Ich muss nochmal klarstellen, ich Ich habe die Absage eigentlich gar nicht formuliert, das warst du tatsächlich. Du hattest mir geschrieben, dass du nicht so lange warten kannst.
Ja, nicht
kannst.
So lange warten, ja, genau. Ja,
das war, insofern war das deine Absage.
Das stimmt.
Wenn man das konkret sieht.
Jetzt, wo du sagst, ja. Nee, weil ich war in diesem Projektdenken da total drin. Also es musste dann auch jetzt wirklich dann auch passieren, weil ich wollte mir jetzt nicht endlos Zeit lassen. Ne? Und dann hatte da noch eine Lücke und dann habe ich halt da Glück gehabt.
Sehr gut.
Und so ist das dann gekommen.
Eine große Besonderheit an deinem Projekt ist ja, dass es auktorial erzählt ist. Die auktoriale Perspektive ist ja im Grunde etwas, was so vor 50, 60 Jahren, glaube ich, noch ein bisschen häufiger vorkam und jetzt seit kurzem tatsächlich, so seit 5 Jahren ungefähr, wieder richtig im Kommen ist. Also, ja, tatsächlich. Also ich lese inzwischen auch sehr viele auktoriale Bücher, aber sie wird oft nicht wirklich korrekt angewandt, um es halt so auszudrücken, weil die auktoriale Perspektive sehr viele Hürden hat. Also einmal kurz für die HörerInnen. Bei der auktorialen Perspektive gibt es quasi einen allwissenden Erzähler, der selbst im Buch nicht unbedingt als Charakter vorkommt. Ich sage aber bewusst quasi allwissend, da viele das ganz falsch verstehen und wirklich in alle Köpfe springen. Das ist dann verwirrend und nennt sich Headhopping. Das gibt es auch bei der auktorialen Perspektive. Da sollte man sich im Grunde auf eine Auswahl von Charakteren festlegen. Und ja, es gibt noch viele weitere Besonderheiten, die aber sehr komplex sind, also wie die erzählerische Distanz. Und dafür bräuchte ich 1, 2, vielleicht sogar 3 Folgen, um das genauer zu erklären. Deswegen würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen und die Frage an dich weitergeben, Kai. Wie hast du mit der auktorialen Perspektive gearbeitet?
Die Entscheidung, die zu wählen, kam daher, dass ich dachte, anders kriege ich den Stoff nicht unter. Okay. So als erstes Mal, ne? Dass ich dachte, ich muss, weil es auch über die Haupterzählung über 110 Jahre und so weiter geht, das aus einzelnen Perspektiven zu beschreiben, wird endlos. Ja, deswegen sind eben auch Zeitsprünge drin und es passieren geschichtliche Entwicklungen, die kann ich nicht alle aus irgendeiner individuellen Perspektive erzählen. Ne, das war mir von vornherein klar. Und dann weiß ich nicht, vielleicht, also ich habe eben viel früher im Asimov, Lem und so weiter gelesen, also auch in Jugendzeiten, das sind ja schon fast dann diese 50 Jahre zurück. Das ist eigentlich so für mich tatsächlich auch noch näher gewesen, als mich jetzt wirklich nur in einen und dann zu überlegen, oh, wie sieht das jetzt immer nur von dem aus? Also es ist für mich leichter, von außen zu gucken, als von innen eigentlich. Ne? Und weil ich auch schon mal gern beobachtet habe und so weiter. Also das ist vielleicht eine natürliche Wahl gewesen. Also einmal einerseits notwendig, aber andererseits hatte ich da aber auch gar keine schlechten Gefühle bei, das so zu machen, sondern ich dachte, für mich war das ganz normal so.
Ja, es hat ja auch wirklich super funktioniert. Und eine dieser ersten Fragen, die du mir auch gestellt hast, war ja, ob die auktoriale Perspektive überhaupt funktioniert. Und das habe ich ja quasi in Caps Lock mit Ja beantwortet, weil die auktoriale Stimme in deinen Büchern hat einen so präsenten Charakter und damit ist sie auch überhaupt nicht mit einer personalen Perspektive zu verwechseln. Also wenn wir mal in die Köpfe einzelner Personen gleiten, dann ist es trotzdem noch ganz klar eine präsente, auktoriale Stimme und deswegen fällt eben dieses Gleiten in unterschiedliche Köpfe viel leichter. Und ja, desto mehr Charaktere können auch vorkommen, in deren Köpfe wir gleiten. Oft ist nämlich bei der auktorialen Perspektive das Problem, dass sie überwiegend personal ist und die Personale meist besser funktionieren würde. Bei Kai ist das aber nicht der Fall. Die Geschichte kann meiner Meinung nach und ja, wie du auch selbst festgestellt hast, nur so und in dem Ton erzählt werden. Sonst wäre es halt eine ganz andere und halt eben auch wegen dieser zeitlichen Ebene. Was ich aber auch noch dazu sagen möchte, dass es halt nicht nur diese Notwendigkeit ist, sondern eben die Stimme, die du wählst. Weil du erzählst ja mit Witz und Charme. Also das vermittelt diesen sehr ernsten Themen, also den politischen Themen, die vorkommen, so eine Leichtigkeit.
Da entsteht ja auch eine Distanz dadurch, ne? Durch Witz irgendwie, dass man, also das ist so, vielleicht gehe ich auch so ein bisschen, versuche ich so durchs Leben zu gehen, ne? Also man kann irgendwie nicht alles ernst nehmen. Sondern man muss ja schon, also meine Mutter, die 96, also die ist so witzig, ja. so raushaut und so weiter. Also 94, Entschuldigung. Man schreibt halt, wie man ist irgendwo, ne? Vielleicht auch.
Ja, also das kommt auf jeden Fall an. Und also es kommt ja auch oft vor, dass wenn man humorvoll erzählt, dann kann es halt super schnell in die Satire gleiten. Aber das war halt bei dir so gar nicht der Fall. Also irgendwie hast du es dann auch gleich geschafft, dass da diese Ernsthaftigkeit der Themen trotzdem gewahrt wurde, aber man einfach mit einer Leichtigkeit damit umgehen konnte, die einfach gut tat. Also deswegen, woran wir eigentlich hauptsächlich gearbeitet haben, waren klarere Übergänge von Charakter zu Charakter und dann halt eben wieder in das Erzählerische, Auktoriale, zum Beispiel ganz am Anfang des Buchs. Da war ja so eine Stelle, wo du ein bisschen hin und her noch geschoben hast nach unserer Arbeit. Wie war es vorher und wie hast du es umgeschrieben?
Ich habe ja im zweiten, dritten Teil ein bisschen anders angefangen zu schreiben, auch aufgrund der Rückkopplung eben, ne? Also und dann habe ich mir den ersten Teil nochmal angeguckt und dann deine Kommentare und so weiter und habe gemerkt, ja, jetzt war das aber schon lektoriert, ja. Und jetzt war das eigentlich schon fertig, so, ne. Und dann ist es schon ein bisschen komisches Gefühl. Und ich habe versucht, mit Samthandschuhen ganz viel Ruhe und trotzdem Schweiß auf der Stirn irgendwie da an dem Text nochmal rumzuarbeiten und rumzuschrauben. Aber das stellte sich dann gar nicht so schwer raus. Das waren so kleine Eingriffe, Umstellungen, Ergänzungen, wo ich dann einfach einiges auch nochmal vereinfachen konnte. Ne, für den Leser auch. Ja, also ja. Es ist, wie heißt so schön, einer hat die Arbeit, der Leser oder der Autor, nicht? Und an der Stelle habe ich gesehen, nochmal eine Iteration einfach. Ja, also bei Programmieren macht man das auch dauernd. Du iterierst halt dauernd. Ja, es ist nie fertig. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht in so einen endlosen Kreis läuft. Aber an der Stelle.
Da ja, eine große drüber, Gefahr bei Büchern.
Ja, da hört man halt nie auf. Bei Programmen auch. Und da. Aber gut, da bin ich ein bisschen professionell, glaube ich, der sagte, okay, diese Iteration, das macht Sinn, ne, das ist, wir haben ja noch, du hast gesagt, warum kommt der jetzt schon vor, kann auch später vorkommen, ne, ja sicher, habe ich schon gedacht, weil, ne, das ist halt so, ein Text hat ja ein Eigenleben und dann verfestigen sich seine Strukturen so ein bisschen auch im Kopf und, da dann nochmal rauszukommen, da hilft dann nochmal so eine Beratung einfach, ja, zu sagen, nochmal einen anderen Winkel. Und eigentlich ist das doch gar nicht so schwer, wie du gedacht hast, dass es ist, ja, und mach's dir doch einfacher. So, ja. Und das, also ich habe so 10% vielleicht von dem Text nochmal angefasst, ne, und das ging gut.
Man sagt ja immer, bei einer auktorialen Stimme entsteht eine gewisse erzählerische Distanz, meintest du ja eben auch schon. Ich fand aber, dass deine Charakterszenen trotzdem sehr lebendig und authentisch waren. Also zum Beispiel jetzt auch schon im ersten Band bei den Charakteren Helen und John. Da ist mir das aufgefallen, dass sie über den ersten Teil hinweg eine Entwicklung im Umgang miteinander durchleben, aber halt auch beide durch verschiedene Phasen gehen. Also bei mehreren Charakteren, die man begleitet, ist da natürlich immer die Schwierigkeit bei allen eine Dreidimensionalität herzustellen. Und das hat ja zum Beispiel bei Helen und John super geklappt. Und ein kleines Problemkind war ja bei uns zum Beispiel Alvaro dagegen. Wie bist du da vorgegangen und wie hat sich der Charakter dann im Laufe unserer Arbeit entwickelt?
Ja, das war auch so eine Kopfgeburt. Ich komme ja sozusagen von der Struktur her. Also ich bin jetzt keiner, der so losschreibt, sondern ich überlege mir halt. Und dann auch tatsächlich insgesamt habe ich jetzt gelernt in Vorbereitung auf dieses Gespräch, sozusagen, dass ich eigentlich einen Ideen- und Problemroman geschrieben. Das ist von H.G. Wells, der dann so eine Wandlung mal in seinem Leben gemacht hat, wo er gesagt hat, also es sind nicht mehr die Charaktere das Wichtige, sondern eigentlich möchte ich bestimmte philosophische, wissenschaftliche, politische Botschaften loswerden. Und so war es bei mir auch. Ich hatte eigentlich so die Ideen für die große Linie. Ja. Und dann brauchte ich halt Personal dafür.
Ja, so, das verstehe ich sehr gut sogar, ja.
Und dann kam der Alvaro, war für mich dann so jemand, der so im Hintergrund wirkt und sozusagen unauffällig, aber sehr viel bewegt. Aber das war mir so unheimlich sympathisch, so ein stiller Held sozusagen. Und dann musste ich aber durch dich auch lernen, dass sozusagen das nicht heißt, wenn er jetzt im Hintergrund wirkt, dass der dann auch so wie so eine Nebenfigur nur zweidimensional schattenartig da rumlaufen darf. Ja, dann letztlich habe ich das, glaube ich, so oder haben wir das so gelöst, dass ich dann dem Innenleben einfach von der Figur mehr Raum gegeben habe. Also ich habe also Storyline oder Dialoge mussten ich gar nicht groß ändern, sondern ab und zu öfter mal in den Kopf reingucken und beschreiben, was in ihm vorgeht. Das reicht dann schon vielleicht.
Genau, weil die Backstory war ja schon da im Grunde.
Genau, da war schon so ein Ansatz, ne, wo ich gesagt habe, der Rest denkt sich der Leser selbst. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wer hat die Arbeit? Und an der Stelle habe ich dann verstanden, dass da ich noch ein bisschen Arbeit reinstecken muss, einfach zu sagen, was geht in dem eigentlich vor, damit er auch plastischer wird für den Leser, weil er ja wichtig ist, obwohl er im Hintergrund wirkt. Ja. Und das sind dann so Ideen, die ich so abstrakt hatte, die dann literarisch einfach nie richtig umgesetzt werden im ersten Anlauf, denke ich mal, ne? Oder wo man das anders oder so machen kann. Das ging dann aber eben so stückweise. Also es ist vielleicht 3, 4, 5 Seiten länger geworden oder sowas. Ne? Mhm. Ja, mal gucken, was die Leser so sagen, die Leserinnen.
Zu den Charakteren gehören ja auch nicht nur die Menschen. Du hast ja auch KIs in deinen Geschichten eingebaut, beziehungsweise die Maschinellen. Den Begriff werden die Lesenden mit der Zeit kennenlernen. Was war dir bei Ihrer Darstellung wichtig?
Ja, ich habe ja so ein paar große, was für mich große Themen sind, die mich auch immer selbst im Studium beschäftigt haben schon und später im Arbeitsleben und eben auch politisch. Und jetzt haben wir diese riesen KI-Debatte momentan, die ziemlich verkürzt vonstatten geht, weil die Technik jetzt einfach marktreif geworden ist und jetzt so ein Hype passiert. Die Technik selber ist 20, 30 Jahre alt und jetzt, man hat jetzt quantitativ irgendwie das so weit, dass es jetzt sozusagen wirtschaftlich nutzbar ist. Und dann gibt es halt diesen riesen Hype. Und bei KI muss man einfach wissen, also was ist denn Intelligenz? Und wenn man Intelligenz versteht als Problemlösungsfähigkeit, das ist so ein allgemeines Verständnis, dann lösen unsere KIs halt heute ganz isolierte vorgegebene Probleme. Die können Straßenschilder erkennen, Text zusammenfassen oder können auch nach Vorgabe etwas Neues erzeugen. Ja. Zum Beispiel auch beim Programmieren ist das auch so, dass man jetzt, aber du hast mit diesem Prompt, ne? Der ist ja nur so 3000 Zeilen maximal. Und das ist die Welt, die man der KI vorgibt. Das ist der Kontext, in dem das Futter, was die hat und natürlich das, was sie gelernt hat vorher durch die Beispiele. Aber wenn ich jetzt ein großes Programm habe, das hat irgendwie so 5 Millionen Zeilen, das versteht keine KI. Da brauchst du halt irgendwie jemanden, der nochmal oben von oben drauf guckt. Mhm. Das heißt, im Kleinen kann man solche Probleme super lösen. Auch Schach gehört dazu oder sowas. Aber es gibt ein Problem, das besteht darin, wenn ich in der richtigen Welt lebe, wie gehe ich denn mit all diesen Problemen um, die ich habe? Wie priorisiere ich die denn? Wie wähle ich denn aus, was ich jetzt als erstes nächstes Problem angehe? Das ist sozusagen, wenn du in der Welt als richtiges, bewusstes Lebewesen oder System, würde ich sogar sagen, zugange bist, dann hast du dieses Metaproblem, wie mache ich weiter? Was ist mein nächstes Problem, was ich löse? Kennt ja jeder. Ja, Steuererklärung ja,
was
oder
ist wichtiger. So.
Und das dafür muss ich mich in der Welt orientieren und das können die KIs jetzt überhaupt noch gar nicht, weil man kann ja auch einfach abschalten, ja, dann sind sie weg. Also allein dadurch, dass man sie abschalten kann, sind sie noch nicht in der Welt. So. Ja. Und das habe ich versucht, mal klarzumachen, dass das es schon sein kann, dass sich sozusagen andere bewusste Wesen entwickeln, die nicht Menschen sind, die technologische Basis haben, deswegen die maschinellen, aber dass das ein historischer Prozess ist. Ja, das dauert vielleicht mal 100 Jahre oder sowas. Und das habe ich immer versucht nachzuzeichnen. Also das ist auch sehr der Punkt, was mich immer viel stört an Romanen, die ich gelesen habe. Das wird immer sozusagen, man springt in eine Zeit und wird dir erzählt. Und ich möchte auch mal so, wie komme ich eigentlich dahin? Also wie komme ich von der näheren auch in die fernere Zukunft vielleicht? Ja, diese Prozesse, die waren mir wichtig, da mal so ein bisschen Licht reinzubringen. Und deswegen fangen die Kleinen an, die KIs werden aber größer.
Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich sehr an deinen Büchern auch genossen habe, dass wir wirklich die KIs beziehungsweise Maschinellen dann beim Wachsen begleitet haben und wir wirklich sehen können, wie sie Stück für Stück, ja, immer mehr Bewusstsein entwickeln und ja, sich in die Welt einfügen. Und das, was du auch schon gesagt hast, Stichwort abschalten, das wird auch noch sehr wichtig in dem Buch. Aber das müsst ihr dann selber lesen. Fernab von den KIs gab es aber ein Thema, was mich auch noch sehr fasziniert hat. Also ihr merkt schon, es sind super viele wichtige Themen. Und zwar ein Computerspiel, das heißt Utopia. Ich würde sagen, du erklärst das einfach selbst, weil ich glaube, ich kann es nicht so gut erklären, wie du es erklärst. Ich fand auf jeden Fall diesen Prozess und diese Idee, es war einfach eine sehr demokratische Idee, wie etwas funktionieren kann. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen und erklären, ohne zu viel zu verraten?
Ja, ich versuche es. Also Demokratie ist ja schwierig, wie wir alle dieser Tage merken. Du musst Meinungsbildung betreiben, ja, du musst Mehrheiten organisieren. Dann gibt es irgendwie, um Mehrheiten zu konstruieren, brauchst du Abstimmungen. Ja, die sind teilweise ziemlich veraltet, wie in den USA zum Beispiel. Also das ist ja auch ein ziemliches Kuddelmuddel, wie man eigentlich von dieser Mikroebene, wo die Menschen so zugange sind, auf die Makroebene, was macht eigentlich der Staat und die Gesellschaft, ne? Das ist so das, was mich auch mein ganzes Berufsleben schon umtreibt, dieser Konflikt zwischen Mikro- und Makroebene. Der ist halt soziologisch interessant, der ist in Computern interessant, ja, der ist überhaupt nicht gelöst. Man hat überhaupt keine Ahnung, was da passiert, grob gesagt. Jetzt bezogen auf dieses Spiel ist es halt einfach mal der Versuch zu sagen, wie kann ich denn zwischen Mikro- und Makroebene sozusagen eine schnellere Rückkopplung als eine Wahl machen. Ja, also ich wähle und dann dauert es irgendwie 3 Jahre, bis ich merke, was passiert. Oder ich, selbst wenn ich eine Volksabstimmung habe oder sowas, ja, dann, jetzt in Hamburg haben wir da gerade ein paar laufen, kann man da abstimmen und dann, Mensch lernt so schlecht, ja, wenn er nicht sofort Rückkopplung kriegt. Und deswegen war die Idee einfach, und die ist nicht neu, also einfach zu sagen, man verpackt das in ein Spiel und ich versuche sozusagen, wie in einem sehr realistischen Computerspiel, die Folgen des individuellen Handelns auf der Makroebene sozusagen sichtbar zu machen oder erstmal auszurechnen und dann wieder zurückzuspiegeln direkt in diesem Spiel. Ne? Dass, dass du direkt erlebst, was das bedeutet. Das muss man irgendwie personifizieren. Da kommt dann diese Celeste ins Spiel. Das ist sozusagen das Kind aller dann, ja. Also das ist so ein kleines Kind und das wächst halt in diese Zukunft hinein, die von uns allen im Spiel aber gestaltet wird. Und anhand der, wie es der dann geht, sehen wir, was das für Auswirkungen hat, aber nicht eben erst, wenn die wirklich in 20 Jahren groß ist, sondern schon direkt zurückgespiegelt. So ganz grob. Also wenn ich es genauer wüsste, hätte ich es vielleicht auch programmiert schon, das Spiel, aber es ist halt nicht so einfach. Das Ganze nennt sich auch Gamification. Da sind auch viele Leute dran. Ja? Mhm. Oder Serious Games nennt sich das auch. Also ernsthafte Spiele, wo man was tatsächlich über seine eigene Realität lernt. Ne? Ganz ähnlich zu Utopien oder Büchern, ja, wo du auch eine Kunstwelt hast, aber du lernst halt was davon.
Ich wusste gar nicht, dass das Genre so heißt. Das ist gut zu wissen.
Es gibt zum Beispiel bei Holocaust oder so Spiele, wo du dich reinversetzt, so ein KZ-Häftling und so weiter, damit du das mal verstehst. Und nicht jetzt immer nur so ein Ego-Ballerspiel. Ja, die gibt es ja reichlich, aber es gibt eben genau auch diese andere Form. Und das sind so Anregungen, die habe ich dann versucht einfach einzubauen.
Also du würdest dir auch wünschen, so ein Spiel heute zu haben?
Wenn es dieses Mikro-Makro-Problem lösen könnte, ja. Also das wäre, es gibt so viele Ansätze. Also ich habe ja viele Modelle gebaut und Modellierungen gemacht und so weiter. Und Modelle sind ja, wie Spiele auch, ein Spiel ist ja ein Modell. Ja, und Kinder lernen unheimlich viel beim Spielen. Das vielleicht in die Erwachsenenwelt rüber zu tragen, ja, und dann zu sagen, okay, wir machen mal hier ein ernsthaftes Spiel. Und das gibt's immer in Bezug auf einzelne Sachen. Also du kannst zum Beispiel ökologische Systeme verstehen, indem du da an den Reglern rumdrehst und dann merkst, oh, die sterben jetzt alle aus, hast irgendwas falsch gemacht und so weiter. Mhm. Aber das sozusagen im Gesellschaftsniveau zu machen, wo alles ineinander greift, dafür braucht man vielleicht dann wiederum die KIs, wo dann wieder gewisse Verbindungen entstehen im Roman, die sich von selbst irgendwie ergeben.
Meinst du, egal, ich frage dich das einfach mal. Meinst du, wenn es so ein Spiel geben würde, würden die Wahlergebnisse anders aussehen?
Also ich kenne Leute, also die arbeiten zum Beispiel im kommunalen Bereich, was Stadtentwicklung angeht, genau an solchen Spielen. Da geht es also dann nicht darum, welche Partei, weil das ist ja sozusagen die repräsentative Demokratie, wo du versuchst, sozusagen durch grobe Richtungsangaben bei der Wahl irgendwas zu beeinflussen. Aber vor Ort ist es natürlich so, dass es darum geht, baut man jetzt irgendeinen Komplex hierhin oder dahin oder ja, macht man jetzt Solarpanels überall drauf und so weiter. Und da gibt es tatsächlich sehr konkrete Ideen schon und auch Umsetzungen, wo einfach die Bürger mithilfe von solchen Spielen dann sehen, wie das dann aussieht. Die können auch drin rumlaufen und sehen dann, wie die Gegend da aussieht. Ja, und dann hast du diese kurze Rückkopplung. Und die können dann bei so einem Bürgerentscheid, wollen wir das jetzt bauen oder nicht bauen, vielleicht zu einer anderen Meinung kommen, weil sie eine bessere Idee davon haben, was eigentlich passieren soll. Ne? Und dann kommt eben dabei auch noch raus, irgendwie so und so viel CO2 gespart. Das versucht man auf dem globalen Level dann irgendwie hochzurechnen, damit die dann auch nochmal ein Gefühl dafür haben. Das wird dann visualisiert durch eine so eine dunkle Wolke, die dann irgendwie schlecht ist und die Sonne ist gut oder wie auch immer. Ja? Also, ja. Aber da war bei mir dann die Celeste, das war dann wieder diese ganze Geschichte mit der virtuellen Realität, das muss einfach nochmal viel mehr Wumms kriegen, damit es funktioniert. Ja, wenn du so ein paar Grafiken hast, dann bist du sofort wieder raus aus dem Spiel. Ja, dann, aber wenn du da jetzt wirklich emotional investiert bist drin, dann ist es vielleicht was anderes, aber da sind wir noch nicht.
Das trifft ja tatsächlich auch auf Bücher dann quasi umgekehrt zu.
Alles Modelle, letztendlich alles Modelle.
Celeste hast du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Dazu möchte ich noch einmal ganz kurz sagen, Celeste ist nicht nur ein Avatar in dem Spiel, also sondern auch eine echte Person, die dann im Buch vorkommen wird. Und zwar ist sie dann ja im zweiten Band eine Performerin, eine Sängerin, kreiert Shows, die zum Nachdenken anregen und kommt dann ja auch in so eine Sinnkrise, weil sie als Avatar von Utopia gedient hat, den jeder Mensch im Grunde kennt auf der Welt. Irgendwie habe ich da an Personen auf Memes gedacht, Kinder-Memes, mhm. wo zum Beispiel Zoe Roth, falls dir der Begriff
da
etwas sagt.
Da haben wir jetzt das Generationenproblem, nee.
Das, nur einmal für die HörerInnen und für dich, das ist ein finster in die Kamera lächelndes Mädchen, während ein Haus im Hintergrund abbrennt.
Ah,
und
ja.
Das wird für alle möglichen Situationen immer eingesetzt. Und im Grunde ist heutzutage dann auch schon die Frage, wie sind diese Menschen eigentlich aufgewachsen, diese Kinder, die halt für alle möglichen Memes verwendet wurden. Und okay. Das hat mich irgendwie daran erinnert.
Ja,
woher
ja,
kam deine Inspiration?
Also ich wollte eine Figur haben, die drei Teile verbindet. Das ist dann wieder so ein formales Ding. Ja, mhm. Das ist einfach eine formale, also Informatiker würde sagen, constrained. Ja? Da muss die halt schon ganz klein irgendwie in die Geschichte reinkommen.
Ja.
Am Ende vom ersten Teil logischerweise. So mhm. irgendwie, damit das dann... Aus solchen Sachen ergeben sich dann von selber ganz viele Ideen automatisch. Also das ist auch wieder beim Programmieren genau dasselbe. Sobald man sozusagen eine Welt hat, die reich genug ist, dann reicht das schon als Inspiration irgendwie. Da muss man eigentlich nur noch eins und eins zusammenzählen.
Ja.
Und dann kommen, und das war eine unheimlich schöne Erfahrung für mich, weil das nämlich beim Schreiben viel leichter passiert als beim Programmieren. Da passiert das manchmal beim Softwareentwickeln, dass man so einen Moment hat, ach, guck mal hier, das ist ja, ne, wenn du das so machst, ist ja dann alles verbunden, alles funktioniert auf einmal.
Ach,
hat man so alle zwei Jahre mal und beim Schreiben vielleicht mal so einmal im Monat. Oder, ne, das ist, aber das war meine Erfahrung und deswegen, das hat auch immer Spaß gemacht, das zu merken, ne, dass sich dann von selber was ergibt.
Ja, das stimmt. Das liebe ich auch immer sehr am Schreiben, wenn das Puzzle plötzlich Sinn ergibt und dann plötzlich man Puzzleteile findet, die quasi darauf gewartet haben, dass sich diese Story daraus ergibt. Also wir haben jetzt schon ein paar brennende Themen angesprochen, die politischen Entwicklungen. Dann gab es dann ja noch einen Punkt, wo ich dann auch ein paar Mal nachgehakt habe. Mhm. Zum Beispiel, dass große Staaten an einem gewissen Punkt nicht mehr als solche existieren, wie wir sie kennen, und nicht mehr so viel Macht haben. Stattdessen gibt es dann die UM anstatt die UN. Das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Also UM wie Mensch statt N wie Nationen.
Oder Mankind, ja, genau.
Ja, die vereinte Menschheit ist dann die dann mehr Fäden zieht. Kannst du dir das für die Menschen vorstellen? Also die Menschheit generell vorstellen oder war das eher ein Gedankenexperiment?
Den Weg dahin sich vorzustellen, also einerseits ist es ganz einfach, weil wir natürlich immer mehr Staaten haben, die nicht mehr funktionieren. Also wir haben ja tatsächlich das Problem der Failing States, also Somalia oder Libyen und so weiter. Ne? Der Staat ist ja eine unheimlich gute Idee, die schon relativ alt ist und die Religion war auch mal eine unheimlich gute Idee zum Beispiel. Und das sind so Dinge, die ich mal einfach in Frage stellen möchte. Was ich möchte mit dem Buch ist einfach mal ein bisschen out of the box denken, weil ich meine, ich gucke mir auch Nationalländerspiele an und bin dann ergriffen, ja, bin die Nationalhymne, weil das finde ich gut, ich kann mich damit identifizieren. Aber man muss sich mal klar machen, wie sehr man damit integriert ist. Also wir leben ja, wir können ja ohne Staat nicht leben in dem Sinne. Oder die Leute, die ohne Staat leben müssen, wie zum Beispiel die Kurden, ja, das größte Volk ohne Staat, die haben richtig Probleme. Ja, die werden von allen Seiten angegriffen dann. Ne? Und deswegen ist Staat natürlich eine Art von Organisierung, Organisation dieser Makroebene, die natürlich ganz viel Fortschritt und so weiter gebracht hat. Aber es ist immer so, wenn irgendwas unheimlich erfolgreich ist, da merkt man nicht, wenn es vielleicht auch mal dysfunktional wird. Ja? Und wenn wir heute auf die Kriege gucken, die werden halt von Staaten geführt, also nicht von einzelnen Leuten. Ne? Also mein Putin hat angefangen, aber also da kommen wir jetzt auf ganz viele Themen. Der Gedanke ist einfach der, zu sagen, pass mal auf, das ist ein Konzept, das hat jeder so tief im Kopf. Aber vielleicht ist es ja da so, dass Size matters. Ja, Größe spielt auch eine Rolle. Lass uns mal auf die Zahlen gucken. Brasilien ist riesengroß. Ja, kann man das zentral regieren? Ne? Kann man die EU, ich meine, wir haben das schon dann in die Regionen aufgeteilt. Die EU, ne, da gibt es ja auch Initiativen zu sagen, die Regionen sind das Wichtige und so weiter. Also da gibt es ganz viel Bewegung und wir müssen mal darüber nachdenken, was für Alternativen es eigentlich gibt. Und die UN ist natürlich eine Vereidigung nicht der Menschen, sondern der Staaten. Ja. Und wie viele Ebenen brauchen wir denn? 5, 6 Hierarchieebenen, um die Menschheit zu organisieren. Und wenn man sowas wie Perry Roden oder Star Trek anguckt, die haben das natürlich dann immer sofort gelöst. Das ist dann die Welt, die dann eine zentrale Regierung hat, alles easy. Und dann verlagern die ganzen Probleme, die wir auf der Welt haben, dann in die entsprechenden Imperien, die es dann gibt und die dann wieder gegeneinander Krieg führen und so weiter. Das ist immer dasselbe. Also will nur sagen, diese, also Staaten lösen ganz viele Probleme, sind aber auch vermehrt wahrscheinlich Teil des Problems selber. Mhm. Und deswegen mal drüber nachdenken, reichen nicht vielleicht 3000 kleine Staaten aus?
Ja, also ich fand es auch ganz gut, dass du das ja auch nicht nur positiv konnotiert hast. Du bist ja dann schon tief genug dann in die Materie eingestiegen, dass du dann halt auch gesagt hast, was passiert, wenn das halt eben so viele kleine Regionen dann sind, die regieren. Und eine Sache war ja zum Beispiel, dass du halt auch Gefahren aufgezeigt hast. Also dass sich dann eben kleinere Gruppen zusammentun und leichter radikalisieren, wie die Inneren.
Ja, also die Grundidee war, also das war jetzt wirklich, das war so ein, da war ich einfach wütend, sag ich mal. Also ich bin mit der ganzen Klimadebatte und so weiter da relativ sauer auf ganz viele gesellschaftliche Entwicklungen, die daher rühren, dass wir halt eine freiheitlich-pluralistische Ordnung haben, wo jeder sagen kann, was er will, und dann haben wir die Querdenker. Aber wenn es jetzt ums Impfen geht, dann ist es natürlich, dann haben wir ein Problem als Gesamtheit, wenn ein kleiner Teil nicht mitmacht. Und jetzt war meine Idee einfach, okay, es darf jeder leben, wo er will, und es darf auch jeder denken und machen, was er will, aber beides nicht mehr gleichzeitig.
Okay.
Ja, also das habe ich am Beispiel von Irland dann durchexerziert, wo ich dann einfach sage, okay, es gibt halt bestimmte Ideologien oder auch Religionen noch und zum Beispiel Abtreibungsgegner, die, wo dann plötzlich die Katholiken und die Evangelischen in Irland plötzlich doch einer Meinung sind, weil sie sozusagen ihre Überzeugung dann noch leben. Aber das passt alles dann nicht mehr in einer Gesellschaft zusammen. Und wenn wir schon 3000 kleine Gesellschaften haben, dann können wir die auch räumlich ein bisschen sortieren. Und deswegen kommt es dann bei mir zu den Inneren und den Äußeren. Mhm. Ja, also dann und dadurch lösen sich dann ganz viele Probleme, aber es entstehen natürlich auch wieder neue.
Ja, ich glaube, ich check's langsam, was du meinst. Ich brauchte ein bisschen. Okay, also das heißt, dass die Gruppierungen jetzt kleiner sind und dann halt eben solche radikalisierten Gruppen dann eben quasi einfacher abgegrenzt werden können.
Zum Beispiel
dann
der Nürnberger faschistische Bund, der bei mir vorkommt und gegen das Königreich von Bayern kämpft.
Ja.
Ja, sowas, das sind dann, sollen die mal machen.
Genau, und dass dann quasi trotzdem Fortschritt noch möglich ist und sie diesen Fortschritt quasi nicht die ganze Zeit zurückhalten.
Genau, das war jetzt mal wirklich so ein Traum. Dass man das so sortieren könnte.
Ja,
wie realistisch, weiß ich nicht.
Ja.
Aber das war tatsächlich aus so einer gewissen Ohnmacht gegenüber der Debatten, die auch geführt werden. Ja, weites Thema, weites Feld.
Schon. Was jetzt auch viele wahrscheinlich auch schon merken, dass dein utopischer Roman jetzt keine Welt darstellt, die perfekt ist. Wie würdest du Utopie generell definieren und inwiefern ist die Welt in deinem Roman utopisch?
Also eine Utopie ist ja ursprünglich, dass man immer irgendwelche Inseln, die man noch nicht entdeckt hatte, oder irgendwelche Gegenden, wo sozusagen ideale Gesellschaften dann entstanden sind, die man dann noch entdecken konnte. Und dann hat sich das ist ja diese Utopie als Nichtort, also als Ziel, was man eigentlich gar nicht erreichen kann. Ja? Und als solches verstehe ich das auch. Also es ist sozusagen so ein Zielpunkt, wo man gerne hin möchte, eine Richtung vorgibt, wohlwissend, dass man da nie hinkommt. Aber die Richtung stimmt vielleicht. Nachdem alles auf der Erde entdeckt worden war, also sind dann die Utopien 16., 17., 18. Jahrhundert, hat man die Utopien in die Zukunft verlegt und hat gesagt, ja, wir stellen uns jetzt in der Zukunft solche idealen Gesellschaften vor. Oder eben auch Dystopien, ne, als Anti, als Gegenbild, wo man ja auch viel rauslernen kann. Und da insofern war das dann die Vorlage von Science Fiction. Also im Science Fiction sind dann sozusagen die technischen Utopien im Vordergrund getreten, dass man jetzt technische Lösungen für alles Mögliche hat und dann die Frage stellt, was machen denn die Menschen dann damit? Wie kommen die denn damit klar, wenn sie jetzt ewig leben oder wenn sie ewig weit reisen können oder was auch immer? Ja.
Ja.
Utopie verstehe ich so als dieses Zielbild, aber der Weg ist eigentlich das Interessante.
Also im Grunde verstehst du dann deinen Roman so, dass es um den Weg eben zu dieser Utopie geht, ohne wirklich also mit dem Wissen, dass man diese nie wirklich erreicht.
Einschließlich dann im zweiten Teil, wo es dann vielleicht nicht so gut klappt, dann. Also dass dann deutlich wird, dass eine Utopie, wenn man sie ernst nimmt, eigentlich nicht funktioniert. Mhm. Oder immer irgendwelche Probleme auf jeden Fall hat. Und dann lasse ich mir noch was einfallen für den dritten Teil, wo ich jetzt nicht so viel drüber sage, was man dann vielleicht als Informatiker würde ich sagen, Utopie zweiter Ordnung. Ach, sonst auch selber lesen.
Genau. Ihr merkt schon, es sind super viele anspruchsvolle Themen im Roman und sehr spannende Themen. Und wir können auch nur einen Bruchteil davon ansprechen. Viele entwickeln sich dann ja auch noch in den nächsten Romanen. Das war im Grunde auch unsere große Herausforderung, dass wir die Themen, die dann halt eben dann noch ein bisschen anspruchsvoller sind, ein wenig entschleiern, einige Fachbegriffe quasi in Handlungen zu übersetzen und damit verständlicher zu machen. Hast du da vielleicht ein Beispiel?
Ich glaube, das größte war die Garbage Collection.
Ja, stimmt. Ja.
Das war so ein Punkt. Das ist eben etwas, jeder kann ja nicht aus seinem Kopf raus und ich habe das halt 40 Jahre lang gelernt und so weiter. Und dann hat man so bestimmte Muster im Kopf aus seinem Beruf einfach her. Ja, und da gibt es eben dieses Konzept, wie ein Computer funktioniert, dass der eben sehr auch sehr komplex ist. Ja, man macht sich ja keine Vorstellung. wenn man sich eine machen würde, dann wird man sehen, dass sozusagen Speicher ganz viel gebraucht wird, immer neuer Speicher rangezogen wird. Man muss den alten aber auch irgendwann mal wieder zurückgeben, den man nicht mehr braucht. Plus in komplexen Systemen ist ganz schwer herauszufinden, welche man denn nicht mehr braucht. Mhm. Und da gibt es extra Algorithmen für ganz komplizierte oder fortgeschrittene, die den Müll dann aufsammeln und sagen, okay, den Speicherplatz, den kannst du wieder zurückgeben. Wenn das nicht passiert, stützen die Rechner immer ab. Das ist früher öfter passiert, jetzt nicht mehr so viel. Und diese Idee, die habe ich versucht zu übertragen aufs Wirtschaftssystem einfach und habe gesagt, ja, die Wirtschaft ist auch so komplex, da weiß man auch gar nicht mehr, was brauchen wir davon eigentlich wirklich. Also wenn man jetzt mal von der Bedürfnishierarchie ausgeht, des Menschen, ja, Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und dann vielleicht mal ein bisschen Kultur und so weiter, ja. Wie stelle ich das sicher? Und dann merkt man, wenn man mal genau guckt, dass das ganz viel Wirtschaft sich mit sich selber beschäftigt. Und da wolltest du dann Beispiele und wolltest immer ganz viele Beispiele haben.
Ja, da habe ich dich ein bisschen genervt mit meinen Beispielen.
Ja, genau. Wieso? Das versteht man doch auch so. Nee. Und dann haben wir das Beispiel Werbung, glaube ich, genommen. Und dann habe ich versucht, das da in ein, zwei Absätzen mal ein bisschen plastischer zu machen, wie ich das meine einfach. Ne? Und ja, das war eben der Zwang zum Beispiel, der dann auch geholfen hat. Ja.
Gut, dass es noch geholfen hat und dich nicht in noch mehr Wut gestürzt hat.
Nee, ich will ja auch verstanden werden.
Du hattest tatsächlich das Thema eben schon einmal kurz angesprochen, auf das ich jetzt noch einmal kurz kommen möchte. Da ist dann halt auch jetzt die Frage, wie viel ist schon zu viel sagen über deine Bücher. Aber ich fand diese Frage einfach so spannend und ich kann mir vorstellen, dass einige, die das hören, dann auch Interesse haben, da dann auch noch einmal ein bisschen tiefer einzusteigen. In einer Welt, in der Menschen genug haben, was passiert da mit unserem Streben nach mehr? Das ist im Grunde so eine Frage, die du im zweiten und dritten Teil behandelt hast. Stichwort Demonstration der Langeweile. Würdest du die Langeweile als Bedrohung der Utopie einordnen? Welche Rolle spielt sie in deinen Worten?
Streben nach mehr, also ja, Streben überhaupt. Also, was uns antreibt, sind ja normalerweise irgendwelche Ziele. Also über den nächsten Berg rüber, hinter den Horizont gucken. Und da gibt es ja eben die Science Fiction, das ist ja alles durch, also gerade H.G. Wells mit seiner Zeitmaschine, am Ende die Eloys, die da degeneriert, nur noch an der Oberfläche leben. Die haben alles, ja, es wird sich gekümmert, die Maschinen machen alles und so weiter, aber sie selber sind komplett degeneriert und dann kommen die Morlocks aus dem Untergrund und fressen die ab und zu mal ein Kind und das ist denen aber scheißegal. Okay. So, das ist also H.G. Wells Zeitmaschine, absoluter Klassiker, super. Da ist das alles schon durchdekliniert worden, dass sozusagen Degeneration droht. Und Langeweile auf individueller Ebene ist super. Also das finde ich eine total gute Sache. muss halt damit umgehen können. Und weil das ist ja so ein Innehalten oder eigentlich nach dem Innehalten, ja, und dann nix und dann orientierst du dich wieder neu. Dann kannst du kreativ werden. Also individuell habe ich da überhaupt kein Problem. Habe ich als Kind durch stundenlange Wartezeiten beim Zahnarzt gelernt. okay. Das war, ja. Aber auf der kollektiven Ebene, und das ist eben das, was ich einfach, also versuche auch dieses systemtheoretische Denken so ein bisschen mal nach vorne zu bringen, zu sagen, können denn unsere Systeme Stillstand ertragen? Mhm. Also die Wirtschaft, kann die denn ohne Wachstum auskommen? Da haben wir gerade eine Debatte am Laufen. Ja, also alles schreit
ständig
natürlich.
Ständig haben, ne, wir diese, also, Debatte, glaube ich.
Genau, und es ist ganz schlimm, wenn wir kein Wachstum haben, weil Arbeitsplätze bleiben, das sind alles Reflexe. Das ist alles sozusagen so ein ganz, weil wir das nicht anders kennen. Mhm. Und die Wirtschaft tatsächlich auch, vor allem das Finanzsystem, darauf ausgelegt ist, wachsen zu müssen. Also ohne Inflation funktioniert es nicht. Ne? Mhm. Also schon rein theoretisch nicht. Aber, und das ist dann eigentlich eher die Frage, oder auch die Kultur. Was passiert denn mit der Kultur, wenn keiner mehr eine Idee hat? Ja, oder wenn alle Ideen schon gedacht worden sind? Oder kann's das überhaupt geben?
Ja, das wäre meine nächste Frage. Geht das überhaupt?
Genau. Und das, die Frage, die versuche ich da eben sozusagen auch im kosmischen Maßstab zu beantworten. Und mehr sage ich dazu dann aber auch.
Ein Thema hattest du ja auch eben schon angesprochen, das liberal-kapitalistische Hamsterrad. Es geht heutzutage oft um dieses größer, besser, schneller, weiter. Und ich habe halt das Gefühl, dass dein Roman sich eben diesem Denken widersetzt. Mir gefällt deshalb dieser Endsatz im Klappentext so sehr. Ich finde, er ist sehr treffend. Also ein politischer und inspirierender Zukunftsroman für alle, die gerne größer, Achtung, und langsamer denken. Es wirkt für mich für liberal-kapitalistisches Arbeitsdenken, wie ich damit geprägt bin, ungern und immer versuche, dagegen anzukämpfen. Erstmal ein bisschen gegensätzlich. Kannst du uns einmal erklären, wie du in deinem Roman größeres Denken zusammenbringst mit langsamem Denken?
Das ist eigentlich so eine Beobachtung aus der Naturwissenschaft letztendlich. Also wenn wir leben ja in einer Skala. Ja, im Alltag. Wir denken ja, das wäre unsere Welt, weil wir immer gerade ausgucken, so Horizont, und dann haben wir so diese Luftschicht, die ist ja, also wenn die Erde ein Pfirsich ist, dann ist die Haut des Pfirsiches unsere Luftschicht. Da drin leben wir und wir denken, das wäre unsere Welt. Ne? Wenn man jetzt mal mit Mikroskopen mal runterguckt oder mit Teleskopen raufzoomt, kommen wir natürlich auf ganz andere Skalen. So. Und wenn man jetzt überlegt, dass wir mal so ganz grob die Entwicklung haben, Einzeller, also was das Leben angeht, Einzeller, Mehrzeller, und dann haben wir sowas wie Bewusstsein, Sprache, Technik als Sprung, dann wäre schon die nette Frage, was ist denn jetzt das Nächste? Ja, die nächste Skala. Und das ist das Größerdenken. Also es gibt ein ganz tolles Bild. Irgendein Physiker hat das, der hat sich ausgemalt, der guckt auf Sonnensystem und da passiert immer dasselbe. Die kreisen da rum, immer gleich, und dann gibt es da die Planeten und dann, okay, der wird irgendwie ein bisschen blau und grün. Ja, da ändert sich ein bisschen die Farbe. Das sind halt die Einzeller. Und dann ändert sich auch die Atmosphärenzusammensetzung. Das sind dann die Mehrzeller. Und was auch immer. Und ab und zu knallt da so ein Asteroid rein und macht die Hälfte von dem Planeten kaputt oder was auch immer. Das passiert alle zig Millionen Jahre mal. Und irgendwann, der guckt also von ganz weit weg, und irgendwann merkt er, dass diese ganzen Asteroiden so einen Bogen machen um diesen Planeten. Die sehen also plötzlich, dass der nicht mehr getroffen wird. Mhm. Und das sind dann wir. Also das Bewusstsein, die Technik, weil wir schaffen, die abzulenken. Mhm. Ja, was wir demnächst können werden. Und dann haben wir aus dieser Perspektive was Größeres erreicht, das ist aber in viel längeren Zeiträumen nur wichtig. Mhm. Ja, du sagst auch, ich lebe hier 40 Jahre, mir ist auch so egal, ob in 1000 Jahren hier oder in 10 oder in 100.000 Jahren, aber für die ganze Ökosphäre ist das schon wichtig, ob da nochmal so ein Dinosaurier aussterben ist oder nicht oder was auch immer. Also das ist das, was sozusagen die Naturwissenschaftler so gut können, diese Skalen mal auseinanderzuziehen und zu sagen, wo leben wir denn eigentlich?
Ja, Stichwort Climate Fiction.
Ja, am Schluss auch nochmal kommt, also schaffen wir das? Schaffen wir die Krisen? Ne? Und, und das geht da nicht so direkt, das geht über mehrere Schritte vielleicht. Ich habe, glaube ich, ein gutes Ende, kann man sich drüber streiten. Manche finden es auch nicht so. Aber gut, das ist so. Aber die Idee sozusagen, manchmal dieses Größerdenken bedeutet dann auch größere Entfernungen, größere Abstände. Und wenn du dann noch denkst, dann kannst du nur noch langsamer denken, schon wegen der Lichtgeschwindigkeit. Ja. Also, verstehst du, es ist, ne, so wie die Fliege schneller ist als wir, kann man ja mal extrapolieren, wo man da hinkommt.
Dass die Ideen zuerst da waren und das, was du ausdrücken möchtest, das ist ja jetzt auch gerade bei dem Punkt sehr wichtig. Und da war ja im Grunde die große Hürde, die Charaktere dann als Mittel zum Zweck zu benutzen.
Genau.
Und dann aber auch die Lesenden trotzdem dazu zu bringen, etwas Neues zu lernen und sie es dann eben durch die Charaktere mitbekommen. Wie kriegt man da eine gute Balance hin? Also das war ja ein großes Thema bei uns beiden auch, zwischen Lernen und Fühlen.
Ja, also wenn man sich jetzt irgendwie so ein Science-Fiction vornimmt, da geht es ja meistens eben um die Charaktere, die müssen, also Heldenreise, ja, die haben Stress ohne Ende und dann haben sie irgendwie Prüfungen zu bestehen. Und das finde ich tatsächlich nicht so wahnsinnig interessant. Das ist aus der Ich-Perspektive interessant, ja, weil wenn er die Prüfung bestanden hat, fühlt man sich gut, ne, super. Und meint, das kann ich auch gar nicht und das wollte ich auch gar nicht. Also da habe ich auch nichts Neues beizutragen, glaube ich. Sondern die Idee war einfach zu sagen, diese ganzen Systemsachen und systemisches Denken und wenn man das mal dann mit Astronomie verbindet und mit Virtuell und KI, was kommt denn dabei raus? Also so diese Zusammenhänge und dann, wenn diese Sachen, wenn dann die Puzzleteile ineinander fallen, dann ist das sozusagen, ja, werden auch Endorphine frei, sag ich mal. Ja, also das ist, also mir geht es so, dass man dann so ein kognitives Erlebnis hat und dieses Verhältnis zwischen Emotionalität und Vernunft einfach, das ist teilweise, ich glaube, das war früher anders. Also wenn man sich Debatten anguckt im Bundestag, also oder die, einfach der Diskurs heute geht es darum, wie fühlt der Bürger sich, ja, und es geht nicht so sehr darum, was für eine Politik machen wir eigentlich, sondern fühlt er sich gut dabei. Das ist aber eigentlich nicht so wichtig. Langfristig gesehen, größer gedacht gesehen, weil wenn der sich heute gut fühlt, kann das sein, dass wir morgen keinen Planeten mehr haben. So. Und das ist halt, wo ich dann denke, lass uns doch mal ein bisschen mehr einfach versuchen, Spaß an Erkenntnis zu haben. Mhm. Und nicht jetzt an Gemetzel oder an romantischen Liebesgeschichten, die es ja auch ganz viele gibt und so weiter. Ne? Aber das war nicht der zentrale Punkt meines Romans.
Ja,
kommt auch
aber
vor,
trotzdem, aber. Trotzdem hast du es ja geschafft, diese ganzen Probleme auch durch deine Charaktere dann letztendlich anzusprechen. Also ich glaube, das war dann im ersten Band noch ein bisschen ideenlastiger. Und dann im zweiten und dritten Band aber ganz klar durch die Charaktere dann dargestellt, welche Probleme auftreten und wie die Charaktere sie erleben. Aber ich glaube, da haben auch die Maschinellen dann auch einfach eine sehr große Rolle gespielt.
Ja, und tatsächlich haben die Figuren sich dann auch verselbstständigt. Ne? Die wollten dann auch mal einen Showdown haben.
Ja, genau.
So, das Gefühl hatte ich dann. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann schreibst du halt mal einen Showdown. Und guckst, was dann passiert. Und kann man da dann auch noch was raus machen? Weil dann hast du irgendwie einen Showdown, dann hast du irgendwie diese Katastrophe. Aber daraus erwächst wieder was. So, ja. Und da kann ich dann wieder ein paar Ideen reinbringen. Ja. So ist das dann irgendwie organisch gewachsen.
Ja, also falls ihr denkt, es geht die ganze Zeit um politische Themen, die diskutiert werden, es gibt sehr viel Spannung in dem Roman und ja, auch Spannungen in der Hinsicht, also äußere und innere Spannung. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf sehr viele Punkte freuen. Also innere Konflikte, äußere Konflikte, das ist alles da, auch wenn wir jetzt gerade sehr viel über Politik sprechen. Was war für dich generell dieser Antrieb für die Geschichte? Also warum sollte es genau diese Geschichte sein?
Auf der einen Seite immer die Lust, was Neues zu machen, schlicht und ergreifend eine neue Form zu finden. Ich habe also, wie gesagt, kognitiv mit Programmieren und Entwickeln genug gehabt, irgendwo dann auch so. Mhm. Ne? Und da kommen wir auch an Grenzen. Ich habe halt viel zur Modellierung gearbeitet im Bereich Klimafolgen und so weiter. Also ich kenne diese Klimadebatte gut, kenne auch viele Leute, die da drin sind und da macht sich schon so eine ziemliche Verzweiflung breit, weil das Problem einfach ist, dass, wie stellt man Realität dar? Ja, und ein Wissenschaftler macht das mit Zahlen. Und für die normalen Leute ist eine Zahl wie die andere. Die sehen da keinen Unterschied, es ist halt eine Zahl. Ja. Und an der Stelle, dann gab es auch wirklich schlaflose Nächte und auch schiere Verzweiflung, wirklich zu sagen, es kann doch nicht so schwer sein, das zu verstehen. Mhm. Ja, also es gibt diese Bilder vom Chef vom Potsdamer Institut für Klimafolgenabschätzung. Wir sind im Auto unterwegs auf dem Abgrund. Wir sind auch so und so weit weg. Der Bremsweg ist das und das. Ja, so versucht man das irgendwie, aber das ist halt im Alltag nicht, ja, ist nicht emotional genug wahrscheinlich. Ja. Ne? Und deswegen war da schon die Idee, mal was anderes, auch erstmal nur für mich zu probieren. Also diese ganzen Stränge, die ich im Kopf habe, für mich mal zusammenzukriegen. Dann kam halt der Frank dazu, aus meiner Blase, der hat auch verstanden habe. Dann kamen noch ein paar Nachbarn dazu, die dachten, ach ja, und dann hat sich das, dann habe ich gedacht, okay, dann versuchst du das mal auszubauen. Deswegen hat es auch statt einem Jahr 2 Jahre gedauert. Jetzt letztendlich. Ne? Aber das war tatsächlich so auch ein Stück weit so geistige Hygiene oder sowas, ja, dass man also das viele Dinge, die man im Kopf hat, einfach mal in eine Geschichte packen möchte. Und ich möchte auch nicht noch ein Buch oder noch drei Bücher schreiben oder sowas. Und mir war es mal wichtig, diese eine Sache mal rund zu bekommen. Ne? Mhm. Und das mal gucken, ob's gelungen ist. Aber das war eigentlich so die Idee. Und da gibt's, habe ich immer den Satz gefunden, es ist nicht wichtig, was man weiß, sondern was man mit seinem Wissen macht. Mhm. Und da dachte ich, jetzt machst du mal was anderes als entwickeln und programmieren. Und guck mal.
Ja, also du hast quasi dein Wissen weitergegeben in eine Form, die zugänglich ist.
Ja, versucht, genau.
Und dann hast du dich für das Self-Publishing entschieden. Wie bist du zu der Entscheidung gekommen? Welche Hürden gab es da auf dem Weg bis zu der Veröffentlichung?
Ich habe dann Internet geguckt. Also ich habe immer eine Schreibwerkstatt gemacht. Ich habe mich versucht, eben projektartig mal so reinzufuchsen. Und da gibt es natürlich jetzt auch ganz viel Infos. Geht mir auch ein bisschen unter. Mir war relativ schnell klar, dass sozusagen als Newcomer mit etwas speziellerem Text dabei Verlagen oder Agenturen da eigentlich keine Chance habe. Also die Zeit wollte ich einfach nicht, da habe ich die Chance also für zu gering erachtet. Ne? Und weil es ja auch erstmal für mich war, aber schon mit so einem professionellen oder semi-professionellen Anspruch, soll also irgendwie nicht voller Fehler sein, der Text und so weiter, habe ich dann gedacht, machst du mal Self-Publishing, aber eben versuchst es richtig zu machen. Ne? Also habe mich informiert, dann natürlich auch es genossen sozusagen, da die künstlerische Freiheit selber zu haben. Ja, also das Thema setze ich und wie ich das Cover mache. Und Innengestaltung wollte ich auch ein bisschen selber machen. Also das Handwerkliche, das mache ich auch gerne. Das ist auch eine Abwechslung. Also dieses Gefühl, so das Ganze auch in der Hand zu haben. Also da kam Verlag eigentlich aus diesen beiden Gründen nicht in Frage. Ne? Und dann hast du natürlich 1000 Problemchen. Es gibt ja dann zum Glück auch Dienstleister. Zum Beispiel, ich habe jetzt Tradition genommen und bin da auch ganz zufrieden. Aber da gibt es dann so ganz viele kleinere Probleme, wo man nicht dran denkt. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie 2 Ausgaben hat, also Softcover und meinetwegen Taschenbuch bei Amazon, und die haben nicht den gleichen Untertitel, dann kann man die nicht mehr verbinden. Oh. Ich wusste nicht, dass der Untertitel nicht änderbar ist. Ich dachte immer, weißt du, eigentlich hat das nur einen Titel, ja, und dann kommst du da drauf, und dann habe ich den einmal kurz ein bisschen noch schicker gemacht, den Untertitel, und schon hast du irgendwie da Salat, und sowas sagt einem halt keiner, ne? Oder
ja, das wusste ich auch nicht.
Das dann zum Beispiel beim E-Book, das willst ja ein bisschen Timing machen, Werbung machen, dann brauchst du dann ein E-Book, und das E-Book kam irgendwie nicht raus. Warum kommt das E-Book nicht raus? Ne? Dann habe ich gefragt, ja, die Beschreibung war länger als 250 Zeichen, das wurde abgelehnt. Das haben sie mir aber nicht gesagt, das musste ich erst fragen. So Dinge. Ja?
Ja.
Also, aber gut, das ist halt, das sind so Kleinigkeiten, und insgesamt bin ich da eigentlich auch mit dem Service und so weiter zufrieden. Also wie gesagt, man muss sich halt Hilfe holen, ne? Man muss halt sich umgucken, einarbeiten, dann wird einem aber auch geholfen.
Also würdest du Tradition auch anderen empfehlen?
Ja, bis jetzt könnte ich das sagen. Also die Druckqualität ist insgesamt gut. Es ist dann, wenn man jetzt ein bisschen picky ist, da vertikaler Versatz, Registerhaltigkeit und so, merkt keiner. Aber das sind so Sachen, wenn die Zeilen nicht genau übereinander stehen, aber das ist dann wiederum, weil es eben Print-on-Demand ist, da weiß ich auch gar nicht, was man da verlangen kann letztendlich. Aber nee, insgesamt Verarbeitungsqualität gut und auch Service gut, und übernehmen die halt die Sachen. Man muss am Ball bleiben, du musst immer nachgucken. Ja? Mhm. Weil dann diese Ausgabenwechsel, da war dann irgendwie, dann klappt wieder irgendwas anderes nicht, weil ich dann nochmal irgendwas geändert hatte. Ja, so Sachen, aber alles in allem okay.
Hast du generell einen Tipp für Self-PublisherInnen?
Ja, also wissen, was man, oder herausfinden, was man will. Also diese Meta-Ebene immer so ein bisschen. Ja, klar, man kann es losschreiben, ne, aber kommt auf einen Anspruch an einfach. Aber den sollte man auch irgendwie sich explizit deutlich machen, finde ich. Also will ich jetzt das als Hobby machen? Will ich das für mich machen? Ja, will ich Geld verdienen, will ich das als Projekt nur machen, zeitlich begrenzt, oder will ich in irgendeine Szene reinkommen oder nicht? Ja, das sind alles so Fragen, die man sich ab und zu mal stellen sollte, und dann eben auch sich viel, viel helfen lassen. Und klar, ich habe natürlich eine Affinität, also ich habe dann auch entsprechende Programme geholt, zum Beispiel Eon Timeline ist so ein Programm, wo du dann die ganzen zeitlichen Zusammenhänge da sortieren kannst, ne, damit du nicht immer Daten ausrechnen musst oder sowas. Oder Internetforen oder Recherche ist ja total easy mit Perplexity, AI oder solchen, ne, mit solchen, da kannst du ja alles fragen, kriegst du vernünftige Antwort, das geht ratzfatz. Das Wissen, was man macht, eigentlich immer sich überlegen, was mache ich eigentlich, was will ich, wo will ich hin?
Ja, das ist halt besonders schwierig, wenn man dann auch eben einplanen muss, wie viel Zeit man auch dafür hat. Das ist ja gerade bei Self-Publishing. Es gibt so viele Vollzeitjobs, die man da eigentlich mit übernimmt.
Ja, ja, du brauchst natürlich die finanzielle Freiheit auch schlicht und ergreifend. Da musst du auch die finanziellen Rahmenbedingungen natürlich wissen irgendwie. Ne?
Und hast du einen generellen Tipp für Schreibende, also nicht unbedingt nur Self-PublisherInnen?
Ja gut, da bin ich jetzt nach 2 Jahren noch nicht der Experte, aber was mir geholfen hat, sind tatsächlich Routinen so. Mhm. Ne? Einfach morgens zum Beispiel einfach die Ideen aufschreiben, die man nachts hatte. Oder so.
Ja. Ach, du weil, hast die da noch?
Ja, ich kann manchmal, wenn da irgendwas nicht verarbeitet ist oder sowas, dann rumort es noch, kann ich auch schlecht einschlafen und dann, mhm. oder man schreibt es direkt auf. Oder was mir auch geholfen hat, einfach ins Handy reinquatschen.
Ja. Ja, das mache ich auch immer.
Ja, genau. Und dann das Abarbeiten am Morgen, weißt du, dann hast du schon wieder irgendwas geschafft, ja, dann bestimmte Zeiten auch. Also wirklich, ich habe dann, das ist auch das Schöne an so einem Scrivener, habe ich zum Beispiel benutzt, so ein Autorenprogramm, wo du dann einfach deinen Fortschrittsbalken siehst und der macht dich dann auch ein bisschen glücklich. Wenn dann,
ja, das stimmt.
Ne, das ist eine ganz einfache, ja. eigentlich Gamification vom Schreibprozess.
Mhm. Ja. Ja, das finde ich auch bei Papyrus ganz schön. Da gibt es ja auch das Schreibziel, was man sich setzen kann.
Das, genau, und dann, wenn man, ne, und das darf man natürlich auch mal reißen oder sowas, aber das ist, ja. und das muss ich wirklich sagen, also beim Programmieren oder Software entwickeln, da arbeitest du ein halbes Jahr, ein, drei, 2 Jahre, ändern sich die Rahmenbedingungen, schmeißt du wieder alles weg, fängst wieder von vorne an. Und das kann dir beim Schreiben eigentlich so nicht passieren.
Gibt es Änderungen oder Entwicklungen, auf die du seit dem Manuskriptgutachten besonders stolz bist?
Ja, einfach schon stolz darauf, sozusagen einfach nur den Mut gefasst zu haben, auch durch dich dann nochmal eben die Dinge überhaupt anzufassen und nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Mhm. Ja, und nochmal andere Fragen zu stellen. Das nochmal anzufassen, das war eigentlich schon die Hauptentwicklung sozusagen. Ne? Und dann auch nochmal, dann auch die 3 Teile, dann sind dadurch nochmal vielleicht ein bisschen insgesamt ein bisschen runder geworden, ne? zusammenhängender und so. Also das ist schon schön.
Das fand ich auch sehr mutig, dass du es nach dem Stil-Lektorat wirklich nochmal angegangen bist. Das ist ja eigentlich dann schon so abgeschlossen, aber darauf hast du es nicht ruhen gelassen.
Wie gesagt, mit Schweiß auf der Stirn, aber ja.
Ja. Worauf bist du generell stolz in deinem Buch?
Was ich bis jetzt gelesen habe, wenn ich gefragt habe, was war denn Besonderes oder ist in Erinnerung geblieben, da kommt jedes Mal was anderes. Von daher ist das, glaube ich, ein reicher Text, wo man auch ja, bereichernd irgendwo ist und wo jeder was finden kann, weil jeder auch komplett anders ist. Ne? Klar, du hast andere Vorerfahrungen und so weiter. Manches versteht man vielleicht nicht, aber mein Gott, dann ist halt wie beim Fantasy-Roman oder sowas, wenn da irgendwelche magischen Sprüche kommen oder so, das ist mir auch wurscht, was da steht. Ja, das nehme ich dann so hin und wenn man die Haltung hat, glaube ich, dann ist es vielleicht ein bereichernder Text, ja.
Ja, da stimme ich dir zu, dass es wirklich für jeden Menschen, der das liest, wahrscheinlich was anderes gibt, was Mensch daran toll findet und spannend findet. Und was ich auch einfach besonders schön finde, ist, dass es so sehr die Gedanken anregt. Also es ist halt ein Buch zum Nachdenken, es ist ein Buch zum langsamen Lesen und wo man danach sich Zeit nehmen kann und auch in Diskussion treten kann mit anderen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ständig gemacht habe, während ich dein Buch gelesen hatte.
Das ist ja super. Ja.
Also da musste immer meinen Partner herhalten und dann haben wir erstmal stundenlang über verschiedene politische Themen gesprochen.
Ja, dann Mission accomplished, ja, sehr gut.
Ja. Kannst du uns verraten, wo denn Lesende dein Buch finden können?
Dank eben dem Dienstleister ist es überall bestellbar im Buchhandel, auch online natürlich bei den üblichen Verdächtigen. Und das kann man auch von der Webseite bei mir machen, von der Webseite aus khbrassel.de/all-an. Da wird man auch fündig. Man kann auch im Internet suchen, dann aber bitte nach meinem Namen, weil ich habe festgestellt, wenn man nach all-an sucht, was man dann findet, ist so Johann Sebastian Bachs Orgelwelt. Wir glauben all an einen Gott.
Oh
und das ist jetzt genau das. Also Musik Bachs ist ja super, aber das ist nun genau das, diese Zeile, wir glauben all an einen Gott, die der Aussage des Buchs doch ein bisschen diametral gegenübersteht.
Ja, schon.
Also da habe ich beim Titel nicht aufgepasst, aber dann, wenn man nach meinem Namen sucht, dann klappt das.
Genau, und ich werde die Links auf jeden Fall in die Shownotes packen und in die Beschreibung packen. Mhm. Da könnt ihr dann auf jeden Fall darüber drauf zugehen. Hast du eine Präferenz, wo die Leute dein Buch kaufen sollten?
Ja, also wenn man es bei Tradition macht, dann gibt es für mich mehr Geld. Wenn man es woanders macht, dann kann man einen guten Kommentar hinterlassen oder überhaupt einen Kommentar oder ein Sternchen oder sowas. Von daher ist beides schön. Ja.
Und nicht zu vergessen, auf jeden Fall Rezi schreiben, wenn ihr den Roman gelesen habt. Bei Amazon könnt ihr natürlich auch Rezi schreiben, wenn ihr es woanders gekauft habt. Also macht das bitte.
War mir nicht klar gewesen. Das habe ich auch erfahren.
Ja, die sind dann nur verifiziert, also wenn man das dann bei Amazon kauft. Ja. Und deswegen sind die dann ein bisschen besser von Amazon, werden die, glaube ich, ein bisschen stärker gewertet in der Hauptwertung. Ich empfehle den Roman auf jeden Fall. Ein politisch und gesellschaftlich relevanter Roman mit anspruchsvollen, aber auch sehr humorvollen Passagen. Und die Entwicklung der authentischen Charaktere, die auch wechseln, kann man über die Jahre verfolgen. Das finde ich immer total toll. Und das bildet damit einen ganz spannenden Blickwinkel, den man so oft nicht hat in Büchern. Also wer neugierig ist, wie Kai-Holger Brassels Utopie aussieht, kann die gesamte Trilogie als Sammelwerk erstehen. Und die nötigen Links findet ihr in der Beschreibung. Kai, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier warst.
Ich danke dir. Es war ein sehr anregendes Gespräch.
Ja, fand ich auch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Erfolg und viele LeserInnen und auch viele schöne Rezensionen, die du dir verdient hast.
Ja, danke schön und wir bleiben in Kontakt.
Genau. Wenn ihr Kais Roman gelesen habt, wie gesagt, lasst eine Rezi da. Apropos, ich freue mich übrigens auch über eure Unterstützung, wenn ihr dem Podcast ein Abo und eine Rezi da lasst. Willst du keine Folge verpassen und mehr zum Schreiben lesen, folgt gerne meinem Equaletter. Den Link findest du in der Beschreibung. Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche euch schöne Lesewochen und schöne Schreibwochen. Mach's gut, schreib gut und tschüss.